Heute ist der Abschluss unserer Gottesdienstserie über Lobpreis und Anbetung, wo wir nachdenken, die letzten Wochen nachgedacht haben, über diesen speziellen Teil in unseren Gottesdiensten, der fest zu unserem Gottesdienstformular gehört, Anbetungszeit. Und unter anderem habe ich auch erwähnt in den letzten Wochen, dass diese Einrichtung oder dieses Format, diese Art, Gott zu loben mit mehreren Liedern und Gebeten en bloc, dass das einerseits nicht so neu ist. Also ich würde, um es mal zu beziffern, etwas sagen, seit den 70er Jahren hat sich das weltweit ausgebreitet in den Kirchen. Aber es gab auch schon sehr viel früher in der Christenheit Bewegungen, wo sehr viele Lieder geschrieben wurden und wo sehr viel auch gesungen wurde in Gottesdiensten. Bist du bei Stimme? Ein erstes Lied, zwei Lieder, eineinhalb vielleicht, haben wir gesungen in diesem Gottesdienst und du hast vielleicht dir selbst ein bisschen zugehört. Vielleicht fandst du es zu hoch. Wäre nicht ungewöhnlich. Als Musiker bekommen wir manchmal Rückmeldung, das war ein bisschen hoch. Könnt ihr das nächste Mal ein bisschen tiefer setzen? Meistens machen wir das dann auch. Hohe Töne kann man in bestimmten Situationen tatsächlich singen. Also manchmal ist man erstaunt bei anderen Menschen und manchmal auch bei sich selber, was da so für Töne auf einmal rauskommen. Hohe Töne haben die Eigenschaft, energiereicher zu sein. Wir müssen mehr Druck auf unsere Stimmbänder legen, damit höhere Töne da rauskommen. Also die Frage, ob ein Lied zu hoch oder zu tief ist, ist nicht nur eine Frage von unserem natürlichen Stimmumfang. Sind wir eher Bass, Tenor, Sopran, Alt? Sondern es ist auch eine Frage, wie viel Energie haben wir und wie viel Energie sind wir bereit, in einen Ton reinzustecken. Und ich mache euch mal darauf aufmerksam, dass wir oftmals aufgefordert werden in der Bibel, Gott mit ganzer Kraft zu loben und mit ganzer Kraft zu dienen. Und wenn ein gewisses Maß an Emotion, an Begeisterung erreicht wird, dann ist es, wie gesagt, sehr erstaunlich, was da auf einmal für Töne aus uns herauskommen. Wir sind also auch von hier vorne, wir sind so ein bisschen verwöhnt, wir werden verstärkt, wir haben es gar nicht mehr so nötig, unsere Stimme zu erheben, ja. Das ist dieses, er erhob seine Stimme, hub an und sprach und sagte desselbigen Gleichen. Das ist einmal Lutherdeutsch. Aber es sagt auch etwas aus über die Zeit, als es noch keine Mikrofone gab. Und als Leute noch mit ihrer Naturstimme manchmal zu 1000 oder zu 5000 Menschen gesprochen haben. Da musste man schon innerlich so ein bisschen Anlauf nehmen und die Stimme tatsächlich erheben, um sich Gehör zu verschaffen. Da musste man sich sozusagen aus dem Fenster lehnen. Man musste sehr viel von sich zeigen. Je lauter man spricht, je lauter man singt, desto mehr zeigt man auch von sich selber. Und wir haben manchmal so eine natürliche Scheu, etwas von uns selber zu zeigen. Deshalb würde ich dich gerne von dieser Frage, zu hoch, zu tief, wie ist das mit meiner Stimme, weiterführen auf diese Frage, wie viel bist du bereit, vor Gott zu zeigen? Wie viel von dir bist du bereit, diesem Gott zu zeigen? Wie viel von deinem Glauben bist du bereit, anderen Menschen zu zeigen? Bist du bereit, deine Stimme für deinen Gott zu erheben? Ich lese, wie könnte es anders sein, den Bericht über das allererste Pfingstfest aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 14. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Kyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und alle hören sie in unseren eigenen, und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt tat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er. Ich mache euch aufmerksam, ich möchte euren Blick auf eine Besonderheit in diesem Bericht lenken. Der Heilige Geist kommt, es ist begleitet von Naturphänomenen, Wind, Feuer. Und bei denjenigen, die von diesem Geist Gottes erfüllt werden, zeigt sich das in gewisser Weise. Und diese gewisse Weise hat etwas mit unserer Stimme und mit unserer Sprache zu tun. Das ist das Erste, die erste Reaktion, das Erste, was der Heilige Geist nach diesem Bericht aus Apostelgeschichte 2 bewirkt, dass sprachlich etwas passiert. Die 12 Freunde und die Freunde, die bei ihnen waren, ungefähr 120 Leute, die gingen aus sich raus, sie erhoben ihre Stimme, sie wurden laut, sie wurden hörbar und sie wurden gehört und verstanden. Es geschah dieses spektakuläre Sprachenwunder, dass Leute aus aller Herren Länder die Apostel reden hörten, und zwar sie hörten sie reden über Gott, über Gottes große Taten, eben in ihrer eigenen Sprache. Halten wir das mal fest. Ich werde euch jetzt richtig ein paar Stellen aus dem Neuen Testament, eine Reihe von Stellen einmassieren, die das deutlich machen. Wenn ein Mensch von dem Heiligen Geist erfüllt wird, dann zeigt sich das stimmlich und sprachlich. Lukas 1, 41. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Sie war da schwanger mit Johannes dem Täufer. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut. Ja? Geist kommt, lauter Ruf. Lukas 1, 67. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte, wir wissen nicht, ob er laut wurde, aber er sagte etwas. Nebenbei bemerkt, bei Elisabeth kam ein Lied raus. Sie sang. Markus 12, 36, da sagt Jesus, David selbst hat doch, geleitet vom Heiligen Geist, gesagt. Und dann kommt ein Psalmzitat. Heiliger Geist auf David, David redet. Lukas 10, 21. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Er rief. Es ist davon auszugehen, dass Jesus seine Stimme erhoben hat. Wenn er gerufen hat, es waren Gefühle dabei, es war Freude dabei. Apostelgeschichte 4, 31. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Dazu muss man wissen, die Gemeinde hat vorher eine Einschüchterung erlebt. Sie sind bedroht worden und ihnen blieb sozusagen das Evangelium im Hals stecken. Dann haben sie gebetet, Gott hat seinen Geist gegeben und sie sind wieder aus sich rausgegangen. Sie haben verkündet, frei und unerschrocken. Apostelgeschichte 10, 44 bis 46. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, Petrus ist hier im Haus eines römischen Hauptmanns, Cornelius, und es sind eine Reihe, eine Hausversammlung, so maximal 30 Leute, vielleicht 40 Leute, sind da zusammen, alles blanke Heiden, nicht Juden, die vielleicht bestenfalls interessiert waren am jüdischen Glauben. Das ist so der Zusammenhang. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die versammelten in Geist gewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Geistgewirkte Sprachen, das, was wir schon aus Apostelgeschichte 2 kennen. Und sie preisen Gott für seine Größe. Apostelgeschichte 18, 25. Da heißt es über einen gewissen Apollos: Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig. Das ist jetzt spannend. Also hier ist jemand unter der Wirkung des Heiligen Geistes. Und das hat jetzt nicht nur starke Gefühle oder Lautstärke zur Folge, sondern auch Richtigkeit in den Inhalten. Er redete brennend im Geist, da schwingen wahrscheinlich auch Gefühle mit, aber er lehrte richtig von Jesus. Apostelgeschichte 19, 6. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Letzter Vers, man könnte diese Reihe noch verdoppeln und verdreifachen. Letzter Vers für heute, Epheser 5, 18 und 19. Dort sagt Paulus den Gläubigen in Ephesus, er weist sie an, werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Auch hier dieser Zusammenhang, von Gottes Geist erfüllt zu sein, berührt zu sein, von dem Heiligen Geist gesteuert zu sein und sich in gewisser Weise sprachlich zu äußern, das hängt zusammen. Hier wird eher ein anderer Zusammenhang gesetzt. Hier sagt Paulus eher zu Leuten, die den Heiligen Geist hatten und die schon gläubig waren: Damit ihr darin bleibt, in dieser Fülle des Heiligen Geistes, ist es wichtig, dass ihr in diesem Lob, in diesem Gesang bleibt, dass ihr das weitermacht, permanent. Ja, passender Abschluss für unsere Serie, die wir überschrieben hatten mit dem Titel Sing, was wir im Gottesdienst singen und warum. Und das ist ein entscheidender Grund, warum wir im Gottesdienst singen, um unter der Wirkung des Heiligen Geistes zu bleiben, um wieder neu unter die Wirkung des Heiligen Geistes zu kommen, um uns erfüllen zu lassen von Gottes Geist. Wenn der Heilige Geist einen Menschen erfüllt, dann äußert sich das sprachlich, so viel sollte sehr deutlich geworden sein. Ich möchte nochmal sagen, es macht keinen Sinn, sich sprachlich zu äußern, um erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein Geschenk. Da können wir mit leeren Händen zu Gott kommen und können ihn bitten, erfüll mich mit deinem Geist. Und dann dürfen wir auch rechnen mit diesen Wirkungen. Aber wir dürfen an der Stelle das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Wir machen ganz viel Lobpreis, damit wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Auch der letzte Vers von Paulus, den ich gelesen habe, da geht es nicht um einen Trick, wie wir uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist, sondern es geht eher darum, dass wir in dem bleiben, was uns schon geschenkt ist. Wenn der Heilige Geist einen Menschen erfüllt, dann äußert sich das sprachlich. Ich habe euch ein kleines Diagramm gebastelt, genau. Heiliger Geist, Mensch, unser Herz, unser Innerstes, dann passiert was mit unserer Sprache und dann wird es bunt. Das haben wir eben auch in den Berichten gelesen. Manche sprechen von den großen Taten Gottes, das scheint einfach in ihrer Muttersprache gewesen zu sein. Manche Leute fangen an, zu predigen, weiterzureden. Sie machen einfach Mitteilungen, sie sprechen entweder im 1:1 oder im 1:12 oder im 1:1000. Sie sprechen über Jesus. Manchmal mit dieser prophetischen, stärker prophetischen Färbung. Also, dass sie Dinge aussprechen, die Gott ihnen eingibt, die man eigentlich nicht wissen kann. In der Apostelgeschichte finden wir auch viele Beispiele davon. Oder auch in diesem spektakulären Phänomen des Redens in nicht erlernten Fremdsprachen. Unsere Kirche, der Mülheimer Verband, ist von seinen Wurzeln her eine Pfingstkirche. Und die Pfingstbewegung, aus der heraus auch wir als Gemeinde entstanden sind, wo wir unsere Wurzeln haben, sie hat einen sehr starken Fokus, deshalb heißt sie auch Pfingstbewegung, auf diese persönliche Erfahrung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist gelegt. Und sie hat auch einen starken Fokus, Schwerpunkt gelegt auf dieses Zeichen des Redens in nicht erlernten Fremdsprachen. Und ich denke, weltweit hat da die Pfingstbewegung auch gelernt. Wir als Mülheimer Verband haben uns da ein wenig abgesetzt von der klassischen Pfingstbewegung, in der Sprachenrede eigentlich das Zeichen des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist gesehen wird. Mir sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder Menschen begegnet, die das Pferd von hinten aufzäumen wollten und die sich selbst und andere sehr stark unter Druck gesetzt haben mit dieser speziellen Gabe der Sprachenrede und des Sprachengebets. Und die sich selbst irgendwann mal nicht mehr ausstehen konnten und über ihren Glauben verzweifelt sind, weil sie diese Gabe des Sprachengebets nicht hatten. Und an der Stelle finde ich eben einen tiefen Blick in das Neue Testament sehr heilsam und wir sehen, es ist viel breiter, wie sich das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist äußert. Die Sprachenrede gehört dazu, auf jeden Fall. Und jeder, der um diese Gabe bittet, der darf auch erwarten, sie zu bekommen und wir beten auch gerne, auch nachher in dem Segnungsteil, auch für die Gabe des Sprachengebets. Aber ich rate dir, mach dem Heiligen Geist keine Vorschriften, wie er da jetzt bei dir sprachlich wirkt. Du darfst damit rechnen, dass sprachlich etwas passiert, aber es sieht nicht so aus, dass irgendwann mal nur das Weiß deiner Augen sieht und du Kontrollverlust hast und irgendwas mit deiner Zunge passiert. Da musst du auch keine Sorge haben. Also es kann sehr vielfältig sein. Ich möchte nochmal versuchen, es ein bisschen runterzuholen. Das klingt jetzt noch vielleicht sehr spektakulär. Der Heilige Geist fällt auf einen Menschen und dann boom, dann passiert was mit der Sprache und irgendwie wird er auf einmal extrovertiert und redet irgendwas in Sprachen oder er lobt Gott oder zu Leuten. Es geht eigentlich um eine Erfahrung, die wir als Menschen sehr gut kennen und die zu unserem Menschsein dazugehört. Jesus hat einmal gesagt, und das ist sowas wie ein Naturgesetz oder ja, und für Beziehung oder für unser Menschsein. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Also was uns erfüllt, woran du Tag aus, Tag ein denkst, was deine Gedanken an sich zieht, davon sprichst du normalerweise. Und wenn es die Niederlage von Juventus Turin im Champions League-Finale ist, die dich beschäftigt, dann wirst du davon reden. Wenn das dein Herz erfüllt, dann wirst du davon reden. Ganz normal. Nicht irgendein übernatürliches Phänomen oder so. Also im Lutherdeutsch heißt das, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das, was dich beschäftigt, was dich fasziniert, was dich begeistert, davon redest du. Ganz normal. Und wenn der Heilige Geist kommt, dich erfüllt, dein Denken erfüllt, dann wirst du davon anfangen zu reden. Da muss dir nicht irgendjemand sagen, jetzt rede mal davon, sondern das wird aus dir rauskommen. Was dich beschäftigt, was deinen Blick fesselt, was dich fasziniert, was dich anzieht, was dich begeistert, davon wirst du reden. Wenn du von Modelleisenbahn begeistert bist, wirst du von Modelleisenbahn reden. Wenn du von verliebt bist, wirst du gerne von einem Menschen sprechen. Wirst du das gerne mitteilen, du wirst einen Drang haben, das irgendwie mitzuteilen. Wenn dein Herz mit Gott erfüllt ist, mit seiner Liebe, dann wirst du davon reden, auf deine Art und Weise. Du wirst davon reden. Der Geist Gottes ist ein Kommunikator, der füllt unsere Gedanken mit Gottes Gedanken. So sagt es Paulus in Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt, zusammen mit unserem menschlichen Geist, also mit unserem Inneren, dass wir Gottes Kinder sind. Also wir haben dann einen Funk in unserem Herzen, einen Lautsprecher in unserem Denken, du bist Gottes geliebtes Kind. Und es ist nicht so eine trockene Information, sondern es ist wie eine Umarmung. An anderer Stelle formuliert es Paulus so, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Unser Herz, unser Inneres, unsere Gedanken sind angefüllt mit Gottes Liebe zu uns und es wächst ganz normal auch unsere Liebe zu Gott daraus. Und wenn unser Herz damit richtig voll ist, dann reden wir darüber. Ganz normal, ganz natürlich. Wenn du merkst, dein Gesang ist schwach geworden, die sind ständig irgendwie Lieder zu hoch. Wenn du merkst, dass dein Lied im Alltag von Jesus leise geworden ist. Wenn du merkst, du hast ständig ein Kloß im Hals in Gesprächssituationen, wo du etwas über Jesus sagen könntest. Dann ist es dran, um eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu bitten. Und auch gerne um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das gibt es mehrmals, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir haben unterschiedliche Pegelstände. Also wir müssen nicht Angst haben, wenn der Heilige Geist einmal da ist, dass der irgendwie so flüchtig ist und ganz schnell wieder komplett weg ist. Aber genauso wie wir können verheiratet sein. Sagen wir das mal so sagen, wir sind verheiratet mit dem Heiligen Geist. Punkt. Und trotzdem kann das unterschiedlich gelebt und gefüllt sein. Eine Ehe kann vital und intakt sein und stark sein und man kann einander wirklich zugetan sein und es kann auch kalt geworden sein. Und es kann sein, dass du sozusagen formal immer noch mit dem Heiligen Geist verheiratet bist, aber dass das nicht mehr so richtig lebt. Und dann ist es wichtig, dass du dich neu erfüllen lässt. Das heißt eigentlich, dass du dich mit dem Heiligen Geist, dass du dich Jesus, dass du dich Gott, es gibt keine Eifersucht zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, also kein Problem. Aber dass du dich Gott neu zuwendest und sagst, ich möchte, dass mein Denken, mein Fühlen neu erfüllt wird von dir. Gott weiß das, das können wir uns nicht aus den Rippen leiern. Sonst fangen an, unsere Lippen zu reiern. Entschuldigung. Ich habe eine Schwäche für Karlauer und Stabreim. Jetzt ist es raus. Egal. Wenn wir versuchen, ja, ich sage es nochmal, also wenn wir versuchen, da uns irgendwas aus den Rippen zu schneiden, was nicht wirklich da ist, das ist Murks. Und das hat sich Gott nicht vorgestellt unter Lobpreis oder auch, dass wir von unserem Glauben reden. Sondern Gott möchte, dass wir aus einem inneren Überfluss Gott loben. Und dass wir aus einem inneren Überfluss auch miteinander und mit anderen über Gott sprechen. Aus einem inneren Überfluss, mit einem richtigen Innendruck, dass es uns ein Bedürfnis ist, das zu sagen. Jemand hat mal gesagt, etwas Schönes schön zu nennen, ist schön. Wenn du etwas schön findest, wenn du einen Menschen schön findest, wenn du begeistert bist von einem Kunstwerk, wenn du das toll findest, was jemand gemacht hat, wenn jemand gut gekocht hat, es wird dir ein Bedürfnis sein, Rückmeldung zu geben. Du wirst das gerne machen. Und genauso ist es mit Gott. Wenn du in den Genuss seiner Liebe und seiner Kraft gekommen bist, dann wird es dir ein Bedürfnis sein, das Gott zu sagen, das anderen Menschen zu sagen. Ich schließe auch einen persönlichen Bericht dazu an. Also ich hatte so ein mehrere einschneidende Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, dass etwas mit meiner Sprache passiert ist, Und wo ich im Nachhinein gemerkt habe, oh, das war wahrscheinlich der Heilige Geist. Ich habe das in dem Moment gar nicht kapiert. Das eine war, als ich, da war ich so 13, 14 und da habe ich so gespürt, Gott ist in mein Leben hineingetreten und er möchte gerne mehr Raum haben in meinem Leben und er möchte mitbestimmen. Ich hatte meinen ersten großen Liebeskummer und ich habe gemerkt, Gott will auch in diesen Fragen Mitspracherecht haben, Beziehungsdinge. Und ich habe mich so 3 Tage gewunden und dann habe ich gesagt, doch Gott, ich lasse dir Mitspracherecht auch über diese sehr heikle Frage. Und in der Folge habe ich angefangen, Andachten zu halten, teilweise sogar Predigten zu halten, Bibelarbeiten zu halten in meiner damaligen Jugendgruppe und in unserem Schülerbibelkreis. Und ich habe gemerkt, ich mache das mit einem anderen Innendruck. Da kommt richtig was raus. Dann habe ich, ähnlich wie Fred das erzählt hat, eine Erfahrung auch gehabt mit Anbetungszeiten. Mir sind Anbetungszeiten eigentlich immer zu lang gewesen. Ich hatte eigentlich schon immer auch so eine Neigung zu Musik, die fand ich toll. Aber Gott anzubeten, die Anbetungszeiten waren mir immer zu lang. Und ich bin eigentlich durch eine Krise, wo es wieder darum ging, ob ich Gott Bestimmungsrecht in meinem Leben einräume. Durch so eine Krise habe ich Zugang zu Lobpreis gefunden, habe ich auch gemerkt, da passiert etwas mit meiner Stimme und mit meiner Sprache. Ich hatte in der Zeit, da war ich so Anfang 20, ich hatte eine bestimmte Agenda vor Gott. Und das war eine sehr, sehr fromme Agenda. Standen lauter tolle Sachen drauf. Und ich habe die vor Gott immer durchgebetet, manchmal stundenlang. Wirklich, stundenlang manchmal. Sehr hartnäckig. Aber es war meine Agenda. Und ich wollte nicht annehmen, dass Gott sagt, ich habe eine andere Agenda für dich. Und auch da habe ich mich gewunden. Ich habe mich länger gewunden. Und ich habe das nicht verstanden, dass Gott vielleicht eine andere Agenda hat, weil meine Agenda war so fromm, da standen so tolle Sachen drauf. Das war meine Agenda. Und ich habe lange gebraucht. Ich war sehr hartnäckig und sehr verbissen, bis ich in einem Gottesdienst gesagt hat, okay, ich lasse meine 9-mal kluge, fromme Agenda fahren. Ich lasse die los. Und in dieser Anbetungszeit bin ich zum ersten Mal aufgestanden und habe die Hände gehoben und habe gemerkt, oh, da kommt was anderes raus. Ich stand so fast neben mir und habe gedacht, woher kommt dieser Drang, Gott zu loben? Und in den folgenden Tagen habe ich immer wieder in Gebetszeiten so ein bisschen neben mir gestanden und gedacht, kann das sein? Also du bist ständig dabei, Gott zu loben. Also ständig kommen da Psalmzitate raus, du hast eigentlich gar nicht so viel auswendig gelernt und ständig bist du dabei, Gott zu loben. Und wenige Wochen später ist es mir einmal so gegangen, dass ich nachts aufgewacht bin und merke, ich rede in einer anderen Sprache. Da hatte ich nicht irgendwie konkret und lange darum gebeten, aber zu dem Zeitpunkt habe ich verstanden, oh, wahrscheinlich war das der Heilige Geist, der da schon ein paar Wochen vorher im Gottesdienst was mit mir gemacht hat. Ich habe immer noch eine Baustelle mit meinen Plänen und mit meiner Agenda. Und ich bin immer noch manchmal mit Gott im Streit, manchmal auch in Gebetszeiten und ich tue mich schwer, loszulassen und zu sagen, dein Wille geschehe, egal wie der aussieht. Aber wenn wir das tun, wenn du das tust, wenn du Gott Kontrolle über dein Leben gibst, dann wird er mit seinem Geist kommen. Er wird Kontrolle übernehmen und er wird deinem Leben Richtung geben und er wird deine Stimme stark machen. Du wirst eine starke Stimme haben. Noch eine persönliche Bemerkung zu diesem Thema Kontrollverlust. Das ist sehr angstbesetzt. Wenn ein Mensch körperlich Kontrollverlust hat, also von Gefühlen überwältigt wird oder irgendwelche körperlichen Funktionen nicht mehr so ganz funktionieren, das ist schambesetzt. Da sind wir verlegen, wenn wir davon Zeugen werden. Und wenn uns dasselbe passiert, das ist furchtbar angstbesetzt mit uns. Und wenn der Heilige Geist kommt, wir können das sehen in der Bibel, das lässt sich irgendwie nicht wegschieben. Das geht manchmal auch mit körperlichem Kontrollverlust einher. Ich bin überhaupt kein Fan davon und ich weiß nicht, warum das nötig ist. Und ich versuche das bei mir selbst. Und also wenn das passiert, ich bin da kein Fan von, aber das ist biblisch. Ja? Biblisch ist übrigens auch, dass Saul 48 Stunden nackt auf dem Rücken lag und weissagte. Das ist biblisch. Also es gibt so Leute, die sagen, es muss alles biblisch zugehen. Ich habe Angst davor, dass es mal so biblisch zugehen könnte. Ich möchte dazu nur sagen, Kontrollverlust an sich ist kein Ziel Gottes. Auch da gibt es manchmal Auswüchse in charismatischen Gemeinden, in der Pfingstbewegung, die mir auch Angst machen, wo der Kontrollverlust selbst zu einem Ziel wird. Das ist nicht Gottes Plan, dass wir möglichst viel von Kontrollverlust haben. Sondern es gibt manchmal Thronwirren. Und in unserem Leben gibt es auch manchmal Thronwirren. Und manchmal kann auch ein körperlicher Kontrollverlust, dass wir weinen oder lachen oder was auch immer, das kann eine passagiere Situation sein, ein Übergang sein. Aber das Ziel ist, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet. Und wenn der die aufrichtet, dann ist wieder ruhig. Ja? Jesus wusste darum und deshalb hat er seinen Jüngern gesagt, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Ei bittet oder einen Skorpion. Nochmal, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Jesus wusste darum, dass das angstbesetzt ist. Auch dieses Thema, wer hat eigentlich das Sagen in meinem Leben? Und Jesus sagt, der Heilige Geist ist eine gute Gabe. Hab keine Angst.